Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast für Langstreckenradfahren, wo meine komplette Strava-Community versammelt auftritt.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser
und dem dritten Part von deiner Strava-Community.
Ja, genau, ich habe, wenn ich mich bei Strava manchmal einlogge, denke ich mir immer, es ist nichts los, es gibt nichts zum Sehen, niemand postet was. Aber es ist ja da so, dass ich nur zwei Leuten folge und einer davon, Flo, bist du und der zweite ist unser Gast, der heute da ist. Aber über den werden wir noch kurz was erzählen, bevor wir ihn persönlich begrüßen.
Bei mir ist es so, dass ich wenig vor und bei unserem Gast ist es so, dass er viel fort und wenig postet.
Der Mann, der heute bei uns ist, der hat wirklich viele Facetten. Wenn man sich seine Laufbahn anschaut und sein Palmares, wie man so schön sagt, stechen viele Dinge ins Auge. Einerseits Sieger zum Beispiel von 24 Stunden Kaindorf, dann sehr, sehr oft schon beim Race Across the Alps dabei, natürlich immer mit Spitzenplätzen. Auch ein Solo-Finish beim Race Around Austria und immer wieder Betreuer von der Anna Kofler, mit ihr sehr erfolgreich, aber nicht nur das.
Jetzt sagst du auf mich, was willst du von
mir? Er war mal dein Chef.
Nein, er war nie mein Chef, weil die Zeit, wo wir gemeinsam bei Veloblitz waren, war ich selbstständig und dann war ich angestellt bei Veloblitz, aber nicht beim Lukas Kienreich, unserem heutigen Gast.
Hallo Lukas.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Also der Flo hat da nicht ganz recht, aber auch nicht ganz unrecht, aber ich war auf jeden Fall sein Vorgesetzter und habe ihm sagen können, was er zum Tun hat in der Arbeit.
Und hat er es gemacht?
Meistens. Und meistens sehr schnell, muss ich sagen. Also er hat das durchaus gut kennen.
Dann einigen wir uns auf, du warst weisungsbefugt, aber nicht mein Chef.
Wir haben im Vorfeld schon geredet, wir haben uns darauf geeinigt, du bist einfach der 1er Veloblitzer. Selber immer wieder am Radl, aber auch im Büro für die Einteilung verantwortlich und die Aufträge verteilen. Und es gibt ja ein, ich will nicht sagen Gerücht, aber das ist so eine Bestmarke, die glaube ich nur Insider kennen bei Veloblitz, nämlich wie viel Kilometer man in einer Schicht sofort. Also man muss dazu sagen, so eine Veloblitz-Schicht dauert von früh bis spät, also von, vielleicht magst du uns eh selber erzählen, wann es da losgeht, um welche Uhrzeit und wie lange man fährt und wie viele Kilometer da gelungen sind.
Also es geht um 7:30 in der Früh los, also wenn man jetzt, also das muss ich ja sagen, das war wirklich ein Wettstreit, also das ist über mehrere Monate gegangen und wir haben uns da immer wieder überboten, also ich habe das mit einem Kollegen gemacht und dann hat sich noch ein dritter Kollege eingeschalten und das war dann auch immer wieder Thema bei anderen Kollegen, so wie mal einen Radlprofi gehabt, der Stefan Rabitsch, der wollte sich da auch einschalten, das hat er dann nicht ganz zusammengebracht, obwohl er auch sehr schneller Radfahrer ist. Aber es ist eben darum gegangen, den Kilometerrekord aufzustellen und der war immer so bei 165 Kilometer und dann ist er mal wieder 166 gefahren und 168, bis dann mein lieber Kollege der Johnson mal 174,9 Kilometer gefahren ist und das war für mich dann wirklich so ein Tag, da habe ich mir echt gedacht, das kann ich nie mehr überbieten. Also da war ich so traurig und da habe ich mir, das habe ich dann echt gedacht, boah, das muss ich jetzt anerkennen, das wird nichts mehr. Und dann haben wir auch ein Foto von ihm gemacht, war ein Schild in der Sporgasse halt mit 174,9 Kilometer. Und ich glaube, 3 Tage später bin ich dann einfach 180 Kilometer gefahren. Und ich habe dann gewusst, dass er so traurig sein wird, weil ich das überboten habe und wollte es ihm eigentlich nicht sagen, aber meine liebe Arbeitskollegin, die Anna Kofler, hat es ihm dann gleich so am nächsten Tag gesagt. Und das hat ihm in eine tiefe Depression gestürzt, die jetzt gute 2 Jahre schon anhaltet. Und er überlegt sich, zurückzukommen, um den Kilometerauftrag, Rekord von 180 Kilometer zu schlagen.
Ja, das war ja diese Monate, wo das so eskaliert ist. Das war ja die Zeit von meinem Kurz-Comeback. Und meiner bescheidenen Meinung nach, also wenn man so extra Runden trat und extra weit von A nach B fährt, nur um auf die Kilometer zu kommen, fragwürdig, ob das dann unbedingt so ein großer Rekord ist und ob das sein soll.
Also das ist ein Gerücht, das weiß ich von mir. Und ich habe dann sogar die Fahrt auf Strava gestellt und man kann es sich anschauen, es ist wirklich einwandfrei gemacht. Also es war ein Glück dabei, weil ich nur nach Raba gefahren bin, aber er zählt auf jeden Fall und da, also das steht. Also
ich glaube, wir sind jetzt quasi am Höhepunkt deiner Veloblitz-Karriere, aber begonnen hat es ja ganz bescheiden. Da war der Straps schon wieder draußen, da war ich gerade, war schon ein alter Hase und dann kommt dieser kleine Junge aus Weiz, der gelernte Maler und Anstreicher mit seinem Selbsterhalterstipendium und tut nebenbei ein bisschen Veloblitzen. Und so bist du überhaupt erst zum Radfahren gekommen, oder?
Ganz richtig. Also angefangen hat es eigentlich so, also ich habe mir da schon ein Rennradl gekauft gehabt und dann habe ich einen Kollegen gehabt, der dann der Philipp Schwab, der dann auch das Race Around Slovenia, das leider nicht mehr gibt, sehr gut gefahren ist, also am dritten Platz und auch die Rad Challenge, wo ich zum ersten Mal betreut habe. Und mit dem habe ich dann trainiert und der hat dann den Severin Zotter kennt und der ist ja auch alter Veloblitzer. Und dann hat es damals so Gruppen gegeben, die immer wieder so Veranstaltungen gemacht haben, wie ein Vier-Tages-Rennen, die Fahrwoche hat die geheißen.
Die hat in der K-Woche stattgefunden. Das war nicht nur eine super Veranstaltung, das war ein super Wortwitz.
Ja, Fahrwoche ist K-Woche wirklich sehr einfallsreich. Die Schriftart war, glaube ich, Comic Sans, mit der es gepriesen worden ist. Und das hat mir halt sehr, sehr taugt. Also für mich war das damals wirklich, also da hat es einen Typen gegeben, der Meister Propper, von dem hat es ja Bilder gegeben, wie er das Race Round Austria fährt. Und dann hat er einen Bodymantel an, das in so einem Leopardenmuster ist und
Badesandalen vor dem Start und nach dem Ziel. Also Meister Propper, große Kultfigur.
Und da hat es auch andere Leute gegeben, also, und da kann ich mich erinnern, das war, glaube ich, 2011 oder 2012. Und dann stehe ich da neben einem, der Jentl, und dann sagt er zu mir, der ist mal 750 Kilometer in Kaindorf gefahren. Und für mich war das wirklich das Größte irgendwie. Und das hat mir dann schon imponiert. Und ich muss sagen, also mir hat dann von Anfang an eigentlich das Langstreckenradlfahren sehr gut gefallen. Und Veloblitz war da einfach ein super Nährboden quasi, um das zu machen.
Na, hast du genauso angefangen wie ich und wie der Sevi? Alle drei auf unterschiedlichem Erfolgsniveau, würde ich sagen, unterwegs.
Ja, wobei ich auch sagen muss, bei mir, ich habe ein unglaubliches Pech einmal gehabt beim Rennen.
Darauf wollte ich eigentlich gerade hinkommen.
Ah, okay.
Das war ja so für mich der Moment, wo es bei dir ernst worden ist. Das war, wo du das erste Mal im Winter konsequent Ergometer gefahren bist, wie du da mit deinen beiden gebrochenen Unterarmen nichts anderes tun hast können.
Ja, das stimmt. Also das war eben, wie gesagt, so ein Rennen, also es war kein offizielles Rennen und dann ist man wieder reingefahren und ich habe mir nicht die Unterarme gebrochen, sondern ich habe mir das Kahnbein gebrochen auf einer Hand und auf der anderen Hand einen Handwurzelausriss. Und mir war das gar nicht bewusst, das Kahnbein dauert anscheinend 3 Monate, bis es wieder verheilt. Und ich bin dann gefahren und gefahren und gefahren. Und das war mir nicht klar. Also, und rausgekommen ist dann, dass ich dann am Ende von meiner Verletzung quasi ein sehr guter Radlfahrer geworden bin und dann eben zum ersten Mal solo beim Rennen teilgenommen habe.
Ich möchte nur noch mal kurz zur Erklärung so den Beruf des Fahrradboten kurz beschreiben, weil ich habe das selber auch gemacht von 2009 bis 2012. Und ich habe das damals auch sehr cool gefunden, auch die Anna Kofler fährt bei Veloblitz, wie wir gehört haben. Es ist halt im Prinzip ein Job, man holt Pakete ab, man stellt Pakete zu, man kriegt die Aufträge. Früher war es noch Funkgerät auf selbstständiger Basis, wo du wirklich pro Fahrt ein paar Euro verdient hast. Mittlerweile ist es ja Angestelltenverhältnis mit Absicherung, Urlaubsanspruch und dem Ganzen, was dazugehört. Jedenfalls fährt man den ganzen Tag im Prinzip in der Stadt herum, holt Dinge ab, stellt Dinge zu und ich habe halt einige Male über 100 Kilometer gehabt oder 120, je nachdem, wie die Aufträge waren. Aber wir haben jetzt gerade gehört, was die theoretischen Höchstmarken sind.
Ja, momentan ist es eigentlich eher so, also nachdem alle angestellt sind und die müssen dann, wenn es 10 Stunden eintragen sind, 10 Stunden fahren und es gibt im Moment 5 Leute, die quasi 10 Stunden unterwegs sind und die fahren eigentlich alle 100, also über 100 Kilometer. Und es hat auch wer anders mal 179 Kilometer, das muss ich auch sagen, mal geschafft. Und es wird eigentlich schon verlangt, dass die Leute, sie sind jetzt nicht als super Radlfahrer, also sie sind als super Radlfahrer, aber kommen nicht vom Radlfahren. Es fahren dann eigentlich relativ viele Leute 130 Kilometer. Also es ist schon relativ, also oder ein sehr hohes Niveau, muss man sagen. Und natürlich, wenn man dann so wie ich im Büro ist, kann man das natürlich ein bisschen beeinflussen, wie viele Kilometer wer fährt. Also solange ich im Büro bin, wird das nicht mehr übersteigert werden, die 180
Weil
Kilometer.
Weil die gefährlichen Kandidaten nur ganz schlechte Aufträge kriegen.
Ganz richtig. Und in der Zentrale ein bisschen sitzen, Kaffee trinken und solche Sachen machen.
Aber jetzt, man muss schon sagen, es geht einfach nicht darum, wer mehr Kilometer macht, sondern wer sehr schlau fährt, kann in kürzerer Zeit mehr Aufträge erfüllen und wählt günstige Routen und muss deswegen weniger Kilometer fahren. Das heißt, viel Kilometer kann auch bedeuten, dass man sehr unklug unterwegs ist.
Ja, den Vorwurf habe ich auch schon. Also es ist auch teilweise so, wenn man es im Kopf nicht hat, muss man es in die Füße haben. Also.
Ja, also da genug alte Kamellen jetzt. Ganz kurz noch, weil es Thema war, die Fahrwoche. Wir haben das ein bisschen ausführlicher in unserer ersten Staffel auch besprochen, übers Race Across America. Da hat die Fahrwoche in der Folge mit dem Severin Zotter einen ganz prominenten Platz eingenommen. Also wer sich näher dafür interessiert, hört sich einfach die Folge mit dem Severin Zotter nochmal an.
Und du hast sogar in unserem allerersten Trailer gesagt, dass der Christoph Strasser den Frühjahrsklassiker von Veloblitz gewonnen hat und das RAM.
Genau.
Und der ist so wie in Lukas geschickt und er hat gesagt, er findet es gut. Es ist die richtige Reihenfolge.
Ja, also der Frühjahrsklassiker war ja dann das Nachfolgeding quasi vor der Fahrwoche und ist dann, glaube ich, also beim ersten Mal war der Spruch so jung und schon ein Klassiker und ich finde, das hat es eigentlich sehr gut beschrieben. Also.
Ja, das waren sehr coole Veranstaltungen, die als offizielle Trainingsfahrt verbucht worden sind, aber der Sieger hat dann trotzdem, ich glaube, ein Bier und eine Pizza gekriegt auf Kosten der anderen und einen sehr schönen handgemachten Pokal.
Also ja, man, den Pokal kann man sich so vorstellen, das war circa 50 cm großer Kalkbrocken, der ungefähr 15 Kilo hat und in Beton gegossen war und nochmal mit einem Metall umschollt war, in den ganz klar feinsäuberlich erster Frühjahrsklassiker eingraviert war.
Der Paris-Roubaix-Sieger, der hat nur die Hälfte an Masse der Trophäe.
So bist du zum Sport gekommen und dann kommen wir jetzt einmal ein bisschen auch zum Sport. Du bist 24-Stunden-Rennen gefahren und du hast im Vorgespräch gesagt, ich habe so oft kein Dorf fahren müssen, bis ich es endlich gewonnen habe. Wie oft hast du das fahren müssen?
Naja, es waren dann schlussendlich waren es 3 Mal, aber ich muss auch sagen, dass es beim ersten Mal sehr überraschend war. Also das war dann eben, nachdem ich mir die Hände gebrochen gehabt habe und ich mich da eben mit dem Philipp Schwab zusammen angemeldet und wer war eigentlich der stärkere Fahrer von uns beiden, haben wir uns immer gedacht. Und ich bin dann beim ersten Mal doch auch gleich 787 Kilometer gefahren. Und ich muss sagen, ich bin dann in den Folgejahren nicht mehr, also immer gleich viel Kilometer gefahren. Also ich habe mich dann nicht mehr wirklich gesteigert. Aber das war halt, das hat mir extrem taugt. Also mir war dann klar, irgendwie, ich möchte alle 24 Stunden Rennen fahren, weil es einfach so brutal zur Sache gegangen ist. Und beim ersten Mal kein davon, das war sowieso, also da hat damals der Edi Fuchs gewonnen, der auch großer in der Langstreckenszene ist, dann einer von die Dunowski-Zwillinge ist mitgefahren und das waren damals halt wirklich, also Leute, mit denen wir gern irgendwie Rennen gefahren sind und da war mir dann auch bewusst, dass ich denen irgendwie auch die Stirn bieten kann und dann habe ich mir halt in der Folge vorgenommen, dass ich auch gern irgendwann einmal kein Dorf gewinnen möchte und vor allem, weil es halt in der Oststeiermark liegt und ich ja ein Oststeirer bin und da auch dann zum Beispiel meine Nachbarn zum Zuschauen kommen können und auch meine Mama. Also bei dem war klar, dass ich mal wieder kein Dorf fahren will.
Man hört es ein bisschen, wer die Dialekte kennt in Österreich, ganz leicht hört man es an deinem herrlichen Akzent. Der oststeirische Dialekt ist einer der schönsten, den wir haben.
Und gewonnen hast du es dann endlich Und was ist dann passiert? Dann war es gar kein 24-Stunden-Rennen, dann war es ein 12-Stunden-Rennen, wo es auch eine 24-Stunden-Wertung gegeben hat.
Das stimmt, ja. Also es war, ich kann mich wirklich noch sehr gut erinnern, damals war das noch ein bisschen anders aufgebaut. Und wie ich dann ins Zug gefahren bin, da habe ich gehört, dass der Kommentator jetzt sagt, und gleich ist er da, der Sieger. Und ich mich jetzt schon voll gefreut, weil eben das war das, dass meine Mama da war und sogar die Nachbarin ist auch extra umgekommen. Und dann fahre ich in die Halle ein und dann steht er. Und dann kommt wieder das Gleiche. Es kann sich nur mehr um ein paar Minuten handeln. Er ist gleich hier. Und dann habe ich mir Radl genommen und dann bin ich umgegangen zu meiner Mama und zu meiner Nachbarin. Die haben mir gratuliert und dann waren auch ein paar Freunde da. Und dann ist der tatsächliche Sieger. Also es war ja damals kein 24-Stunden-Rennen, es war ja quasi nur die 24-Stunden-Rennung vom 12-Stunden-Rennen in Kaindorf. Und der Sieger war dann...
ja, es war damals jetzt so, ich bin die 12 Stunden gefahren. Ich habe jetzt erst... in dem Jahr im Prinzip so ein Comeback-Jahr gehabt. Ich habe im Herbst davor eine Schulteroperation gehabt und bin zum Beispiel nicht beim Race Across America mitgefahren. Und dann bin ich 2016 als erstes Rennen nach der Verletzungspause die 12 Stunden in Kaindorf gefahren. Und mir tut es eh leid, ich habe die Zeitungsartikel nicht selber geschrieben, aber es war dann zum Beispiel auch in der Zeitung, große Schlagzeile, Christoph Strasser gewinnt die 12 Stunden von Kaindorf. Dann ist so eine halbe Seiten langer Artikel gestanden über mich und in der letzten Zahl ist gestanden, die 24-Stunden-Wertung gewinnt Lukas Kienreich. mir hat es sehr leid, dass ich da die Show dir gestohlen habe. Und vor allem jetzt im Nachhinein, woher das sogar deine Mama tut war und deine Nachbarin. Das tut es mir noch mehr leid.
Nein, für mich war das schon ganz okay. Also ich muss sagen, mir war es wichtig, dass ich gewinne. Also mir ist es dann gar nicht so drum gegangen, da in der quasi erhöht in der Oststeiermark zu sein. Das habe ich leider nicht so ganz zusammengebracht. Aber ich habe also es war dann der dritte 24-Stunden-Sieg, also nach Hitzendorf und Kaindorf. Und von dem her war das quasi, wie ich über die Ziellinie gefahren bin, war das viel mehr erledigt. Also von dem her hat mir das nichts ausgemacht, muss ich sagen.
Und seitdem hat die Kaindorf nur mehr in Viererstaffeln gesehen, oder?
Ja, genau. Also ich habe dann jedes Jahr, glaube ich, weiterhin teilgenommen, aber ich habe dann nicht wirklich einen Sinn gesehen, dann noch einmal teilzunehmen, weil es ist, also 24-Stunden-Rennen, ich weiß nicht, das darf man nicht unterschätzen, das ist wirklich ein brutales Ding und vor allem Kaindorf, du fährst halt los mit die Viererstaffeln und versuchst dann so lang, also jetzt starten sie ein bisschen anders, aber damals ist man mit die Viererstaffeln losgefahren und dann versuchst du echt so lang, wie es geht, in der Viererstaffel zu bleiben und du hast halt immer den Weichselberg, der dann wahrscheinlich mit 450 oder mit 500 Watt jedes Mal zu vorn ist. Dann kommt irgendwann die Nacht und dann ist man, also irgendwann nach 4 Stunden kommt eigentlich schon die Nacht und dann ist man mehr oder weniger schon 24 Stunden wach und ich finde, das ist halt mental wirklich eine große Anstrengung. Also ich kann halt jetzt mir nicht einfach hinstellen und sagen, ich fahre 24 Stunden Rennen einfach so zum Spaß, weil dann würde ich wahrscheinlich nach 12 Stunden aufhören, weil ich dann irgendwie ein bisschen den Fokus verlieren würde.
Für mich war es auch besonders hart in Kaindorf, weil die 12-Stunden-Fahrer, die starten ja in der zweiten Hälfte erst und ich glaube um 5 oder 6 am Abend ist der Start. Und die 12-Stunden-Fahrer starten dementsprechend dann um 5 oder 6 in der Früh dazu. Und ich glaube, da bin ich um 4 aufgestanden, damit ich rechtzeitig zum Start komme. Das war sehr hart für mich. Also da wäre es mir leichter gefallen, die Nacht durchzufahren. Aber ich bin da halt auch ein Sonderfall. Deswegen finde ich schon angebracht, dass meine Leistung da so gewürdigt worden ist, dass ich so früh aufgestanden bin, das hat sich dann schon die große Schlagzeile verdient.
Ja, nein, für mich ist das ja okay. Also ich habe ja keine Sponsoren jetzt, also von dem her ist es vielleicht auch besser, wenn da wer anders dann im Mittelpunkt steht. Und ich muss sagen, meine Mama hat sich natürlich auch gefreut, dass ich klar in einem Satz unterhalb erwähnt werde. Also das, dafür hat es gereicht.
Also wir waren ja dann auch heuer gemeinsam in der Viererstaffel, da habe ich euch ein bisschen hängen lassen mit meiner Performance oder Nicht-Performance, aber so das Solo-24-Stunden-Rennen im Kreis fahren, das hast du ein bisschen hinter dir gelassen. Aber du hast an einem anderen Rennen ein bisschen an Nahen gefressen, was der Straps und ich als etwas schwerere Athleten nicht ganz nachvollziehen können. Aber das Race Across the Alps, das liegt da und das taugt da und da bist regelmäßig am Start.
Das stimmt, also das Race Across the Alps, das war eigentlich von Anfang an so, also damals, wie man wahrscheinlich mit am Hometrainer gesessen bin, mit meinen zwei gebrochenen Händen, war das eigentlich für mich immer das schönste Rennen irgendwie. Also ich habe, ich finde die Anstiege sehr schön. Also ich habe so ein Buch, die legendären Anstiege des Giro d'Italia, da sind ein paar von denen drinnen, das, also die 1800 Höhenmeter, die da, das da auf Stilfsee auch aufgeht, das ist, finde ich, einfach traumhaft schön. Und weil es halt einfach so viele verschiedene Pässe hast, also du fährst eigentlich, würde ich sagen, jede Art von Boss, außer ein Boss am Meer, das ist nicht drinnen, aber du, also man fährt mehr oder weniger 11 verschiedene Alpenpässe, die alle irgendwie einen anderen Charakter haben, und das hat mich schon sehr fasziniert. Und was mir dann halt auch sehr gut gefallen hat, waren, wie ich halt nachgelesen habe, also das Race Across the Alps war früher jetzt da nicht sehr professionell organisiert, also im Ablauf, dann im Rennen hat man es nicht gemerkt, aber es war dann auch ein bisschen schwerer, Informationen quasi dafür zu finden. Und der Typ, der halt irgendwie fürs Race Across the Alps steht, das ist halt der Paul Lindner, und der hat mich halt von Anfang an sehr taugt. Also der ist, damals war es wahrscheinlich das, also jetzt hat es das 21 Mal gegeben, er ist 21 Mal mitgefahren, damals ist er wahrscheinlich das 12. Mal gerade mitgefahren, und da ist halt irgendwo gestanden, der ist ein Schichtarbeiter, und ich habe halt auch damals noch Schicht gearbeitet, und das war halt so ein wilder Typ. Also da gibt's ein Foto, da ist er so im Unterlenker, im Wegetritt, ohne Helm, hinten ein Lightweight-Laufradl, ein hoches, vorne ein niedriges Alu-Laufradl, was man ja jetzt da nicht mehr machen wird. Und der hat mir einfach von Anfang an taugt, und da habe ich mir gedacht, das Rennen, das würde ich gerne mal fahren.
Da fahren echte Typen und echte Legenden mit. Und das, warst du nur, war im Jahr 2000, glaube ich, die erste Austragung, kann das sein?
Ich glaube, es muss 1999 gewesen sein, weil einmal ist jetzt ausgefallen und jetzt war die 21. Austragung.
Und ich kann mich auch noch daran erinnern, es war ein, ja, in den Siegerlisten zum Beispiel steht der Gerrit Glomser, damals noch aktiver Profi bei Saeco. Es war Juri Robic, Marco Barlo, Wolfgang Fasching, Andrea Klavatetscher, Herbert Meneweger, also alle, die dann auch beim Race Across America erfolgreich und legendär gut unterwegs waren, waren bei diesem Rennen dabei. Das heißt, wirklich auch große Namen, die in den ersten Jahren da am Start waren. Und das hat mich auch fasziniert. Ich bin 2005, 2006 und 2007 mitgefahren, und damals war es auch so, dass der Paul Lindner schon am Start war. Ich habe ihn damals aber nicht kennt. Ich habe halt eher diese Race Across America Teilnehmer vom Namen her erkannt. Und dann fährt man aus Nauders Ortsende Richtung Reschenboss, Richtung Süden.
Vielleicht darf ich ganz kurz sprechen, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. Start und Ziel ist in Nauders. Das ist quasi Dreiländereck, Österreich, Italien, Schweiz. Davon fährt man eine Runde über 11 Alpenpässe durch drei Länder. Und wie viele Kilometer?
Ich glaube, es sind 533 Kilometer mit 13.700 Höhenmeter. Aber es kommt dann manchmal 540 Kilometer mit 14.000 Höhenmeter. Also vielleicht weiß man es gar nicht so genau, wie viel es dann wirklich sind.
Jedenfalls, um dem Schrapp seiner Geschichte da ein bisschen einen Hintergrund zu geben, jetzt zu deiner Ortstafel-Sprint-Geschichte.
Ja, danke, Flo. Und es sind die ersten paar Kilometer bis zum Reschenboss sind damals neutralisiert gewesen. Ich denke, es ist heute auch noch so. Da fährt man hinterm Auto nach. Vor allem, was das Rennen auch noch ausmacht, ist vom Reglement her, dass es Windschattenfahren erlaubt ist, also quasi normaler Radmarathon. Und hinterm neutralisierten Auto hat jemand attackiert und ist dort schon die erste Attacke gefahren und quasi dem Auto hinterher gesprintet, als wäre das Ziel oben am Reschenboss. Und wir sind jetzt bereits auf der Flamme Rouge, wo aber nicht so. Das Rennen geht dann noch ungefähr einen Tag lang weiter. Und ich glaube, das Verhalten von Paul Lindner, die aggressive Vorweise, ist immer noch gleich, oder?
Ja, also es hat sich nichts geändert, glaube ich. Also es ist wirklich so, vorm Start sagt er dann, heuer macht das anders, heuer fährt er nicht so schnell aufs Stilfseejoch auf. Und es ist wirklich so, man fährt los und dann Reschenpass, also das sind nur 200 Höhenmeter, aber nach 100 Höhenmeter attackiert er aus, gibt quasi den Basecar Windschatten und hinter dem Basecar fährt dann das Fahrerfeld. Und also ich versuche es immer lockerer anzugehen und der Paul Lindner eben nicht. Und dann gibt's jedes Jahr Fotos von ihm, wie er irgendwo Mitte Stilfseejoch am Radl ist. Und wenn man dann genau hinschaut, er fährt das Stilfsejoch mit dem großen Kettenplattel auf. Also das macht er anscheinend wirklich seit dem ersten Mal so. Und das wird er wahrscheinlich auch beibehalten. Also er schaut noch immer fit aus und er wird das hoffentlich auch nächstes Jahr wieder machen.
Du hast irgendwie also das spezielle Reglement angesprochen, das irgendwie das Race Across the Alps ein bisschen speziell gemacht hat und am alten Organisator. Fällt dir da noch in der Anekdote ein?
Ja, mir das, also wie ich das erste Mal mitgefahren bin, da habe ich eben das 24-Stunden-Rennen in Hitzendorf gewonnen und auch 24-Stunden-Rennen in Christkirchen. Und auf der alten Homepage ist so irgendwie gestanden, teilnahmeberechtigt sind nur Extremsportler und ausgewählte Langstreckenradfahrer. Und ich habe das halt wirklich sehr ernst genommen und habe dann mehr oder weniger so eine Bewerbungs-E-Mail hingeschrieben und habe geschrieben, was ich so gemacht habe und ob das reicht, dass ich mitfahren darf. Und dann ist, glaube ich, wirklich nur ganz eine kurze Antwort, ja, das passt schon. Und dann bin ich hingefahren und ich war halt so ein Briefing, also vom Racefront Austria gewohnt, wo du wirklich, wenn du hörst einen Nussi zu und dann denkst du, boah, da darf ich wirklich gar keinen Fehler machen. Also hast du ein bisschen Angst vor Zeitstrafen. Und dort war das dann echt so, also die Besprechung war dann irgendwie so, das Ganze, ja, also man fährt einmal über Zuggleise drüber und dann hat es geheißen, ja, nicht über einen Bahnschranken drüber krallen, das darf man, das ist verboten, da wird man disqualifiziert. Und nicht über rote Ampeln drüber fahren, wenn die Polizei in der Nähe ist. Also ich muss aber sagen, also das ist auch, warum mir das Race Across the Alps so gut gefallen hat, weil es halt einfach, du stehst an der Startlinie und dann geht's los und dann fahren alle dahin. Also es wird jetzt keiner betrügen oder so und es sind jetzt auch nicht so viel Starter, man ist die ganze Zeit eigentlich allein unterwegs in den ganzen Alpenpässe. Also das hat schon so passt, aber jetzt seit 2 Jahren wird es halt irgendwie professionalisiert und es passt auch voll gut. Ich glaube, ohne dem könnte es dann nicht weitergehen.
Für alle, die uns Oststeirer nicht verstanden haben, über den Bahnschranken drüber krallen, das heißt so viel wie über den gesperrten Bahnübergang nicht drüber klettern, wenn die Polizei zuschaut oder
nein,
so.
Nein, Bahnschranke ist sowieso immer verboten, okay. Aber bei Rot drüber fahren, es sind ja nur sehr wenig Ampeln. Und man muss auch sagen, ob ich jetzt da am Berniner bei einer Induktionsampel bei Rot fahre, macht in Wahrheit keinen Unterschied. Also
ganz selbstbewusst hast du vorher gesagt, 24-Stunden-Rennen bist du gefahren, um zu gewinnen. Das passt jetzt nicht so entsetzt schauen, das war gar nicht negativ konnotiert, sondern positiv. Ist das Rad da auch so angegangen oder hast du gedacht, schauen wir mal, und da sind nur ausgewählte Langstreckenprofis am Start, ob ich da überhaupt, oder ob ich da fehl am Platz bin, oder hast du da gedacht, da fahre ich jetzt da, um zu gewinnen?
Nein, das habe ich mir nie gedacht, dass ich dorthin fahre, um zu gewinnen, weil ich finde es dann ein bisschen, also ich weiß, wie gut dass ich bin und ich weiß, wie gut andere sind, weil im ersten Jahr war zum Beispiel der Severin Zotter dabei, der im Jahr davor das Ram gewonnen hat und mit dem habe ich sehr viel trainiert, da habe ich gewusst, dass er besser ist und ich schaue mir auch die Leute an, die halt bei dem Rennen mitfahren und da waren dann halt so Leute wie der Robert Betzold, der hat es im Vorjahr gewonnen, dann der Walter Sageder, der war damals auch einer der besten Marathonfahrer. Also das war mir völlig klar. Es hat dann immer für mich so ein zeitliches Ding gegeben. Also im ersten Jahr war es halt jetzt mit der neuen Bestzeit hat sich das alles ein bisschen relativiert. Aber damals war halt einfach unter 25 Stunden eine Spitzenzeit. Und das war halt so quasi mein Ziel, dass ich das halt mache. Und vor allem muss man sagen, der Unterschied zwischen einem 24-Stunden-Rennen und dem Race Across the Alps ist halt irgendwie, wenn du nach 18 Stunden sagst, boah, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde Pause, dann hast du quasi eine halbe Stunde von dem Weg bis zum Ende gemacht. Aber beim Race Across the Alps, da beginnt man halt einfach anders zu denken irgendwie. Also wenn du unterwegs bist und du musst dann einmal so weit kommen, also da liegt ziemlich viel dazwischen. Aber wenn du vom Fluela Pass obi fährst, da ist es dann schon wieder hell und in der Früh. Und dann denkst du irgendwie, jetzt habe ich es gleich geschafft. Jetzt kommt noch der Ofenpass, der hat zwischen 600 und 800 Höhenmeter. Dann kommt der Umbreilpass, der hat 1800 Höhenmeter und dann kommt noch der Reschenpass, der hat 600 Höhenmeter und dann rechnest du zusammen, das sind dann insgesamt 3000 Höhenmeter und da kriegst du irgendwie ein bisschen ein anderes Gefühl, weil das ist dann nicht einfach, dass man dann sagt, ja und das fahre ich jetzt schön gemütlich heim, weil eine Ausfahrt mit 3000 Höhenmeter, wenn man das so macht, dann kommt man heim, isst was und dann legt man sich hin und schläft. Also von dem her sollte man, also war mir das völlig klar, dass das nichts werden wird.
Du hast jetzt schon wirklich einige Male teilgenommen beim Race Across the Alps und ich habe da jetzt nicht so den ganz genauen Einblick in die Historie und in die Geschichte des Rennens, aber bist du jetzt schon der zweithäufigste Teilnehmer hinter Paul Lindner?
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Rainer Bob zum Beispiel, das ist auch eine alte Langstreckenlegende, mehr oder weniger, der ist einmal in einer Vorbesprechung reingekommen und dann hat der Ottmar Bär so gesagt, und da kommt jetzt der Rainer Bob, der hat auch schon unzählige Mal teilgenommen. Und er hat dann so quasi zur versammelten Mannschaft gesagt, aber das ist diesmal wirklich das letzte Mal, wobei ich das eigentlich jedes Mal sage. Und ich hoffe, dass Mira so ungefähr gehen wird. Aber ich glaube es nicht, weil es gibt halt auch Seriensieger, wie der Daniel Rubisäuer, der 4-mal gewonnen hat, und der Robert Betzold, ich weiß jetzt nicht, wie oft die alle teilgenommen haben. Also es gibt doch einige Leute, die da sehr oft teilgenommen haben, weil ich glaube, es fasziniert dann wirklich viele Leute, die dann immer wieder kommen. Also es ist für mich dann auch gar nicht, also mittlerweile auch nicht mehr so, es ist für mich nicht so, dass ich mir jetzt denke, boah, ich muss jetzt mitfahren, um extrem schnell zu sein, sondern es ist dann schon auch so, um dran teilzunehmen, weil es halt einfach so ein schönes Rennen ist.
Rainer Bob ist 2005 meiner ersten Teilnahme auch schon gefahren. Da bin ich mit ihm gemeinsam den langen Anstieg nach Davos gefahren, also in der Schweiz Richtung Davos, und dann noch den Fluela-Pass. Das war ja für mich eine ganz große Ehre, dass ich den damals absoluten, einen der großen Stars auf der Langstreckenszene da einhole und mit ihm ein Stück mitfahren kann.
Beim Radler bin ich nie zusammen mit ihm gefahren, aber in Hitzendorf, da ist er 6 Stunden oder 12 Stunden gefahren und hat, glaube ich, die 12-Stunden-Wertung in seiner Altersklasse gewonnen, und bin 24 Stunden gefahren. Das kann ich mir auch noch erinnern, wie ich ihn so angeschaut habe und mir gedacht habe, boah, den kenne ich. Und dann war es der Rainer Bob. Also das war mir damals auch eine große Ehre. Beim Radler habe ich ihn dann nie getroffen auf der Strecke.
Jetzt bist du heuer dein 5. Mal am Start gestanden. Das heißt, du weißt schon genau, wo es auf dich zukommt, wie viel Kilometer ungefähr und wie viele Höhenmeter ungefähr vor dir liegen, wie man sich das einteilt, dass man vielleicht nicht in Paul Lindner seinen Angriff parieren muss gleich zu Beginn. Wie ist es dann gelaufen? Also der erste wirklich große Anstieg ist ja dann das Stilfserjoch von der Nordseite, das mit dem ganz berühmten und beeindruckend schönen Anstieg mit den vielen, vielen Serpentinen auf 2758 Meter. Wie war es? Wie ist es gelaufen?
Es ist auch für mich wie jedes Jahr gelaufen. Also ich versuche es ja dann auch jedes Jahr gleich anzulegen. Und man fährt dann ziemlich rasant einmal den Reschenpass runter. Also den kann man sich so mehr oder weniger wie so einen Autobahnpass irgendwie vorstellen. Also man fährt wahrscheinlich mit 70 km/h, dann kommt eine Kehre, dann fährt man wieder mit 70 km/h und fährt in einer kleinen Gruppe, und da hast du halt irgendwie dranbleiben und hoffen, dass der Bahnschranken, weil der ist am Anfang, nicht zu ist, weil sie sonst die ganzen Mühen nicht ausgezahlt hätten. Und dann merkt man schon immer ein bisschen, dass es ein bisschen ruhiger wird. Also wenn man Richtung Brat fährt, und in Brat beginnt es dann langsam zum Steigen. Und wenn man dann so euphorisch ist wie ich, fährt man natürlich viel zu schnell weg, während andere Leute sich das viel besser durchdenken. Also ich glaube, es gibt mittlerweile wirklich sehr viele Leute, die halt einfach wissen, wie viel Watt können sie fahren und wie viel Watt ist gut für sie. Und ich versuche halt dann immer eine Zeit lang dran zu bleiben, bis dann der Moment kommt, wo ich mich drauf besinne und man denkt so, jetzt hast du das eigene Tempo fahren. Nur war es heuer zum ersten Mal so, dass wirklich sehr, sehr viele Leute am Start waren, und es waren einfach so viele extrem starke Fahrer am Start. Also ich glaube, ganz viele relativ junge Marathonfahrer waren am Start, und weil es so wenig Rennen gegeben hat, waren Mountainbiker am Start, und deswegen habe ich mich da eigentlich das Stilfserjoch auch für die ganze Zeit mit Leuten gematcht und das Stilfserjoch Ovi auch und über den Gavia-Pass drüber auch. Und dann bin ich die ganze Zeit mit einem gefahren, wo ich gewusst habe, dass der viel stärker ist wie ich. Aber ich habe mir gedacht, ich bleibe trotzdem dran, weil es einfach klasse war. Und zwar war das der Robert Müller, der, glaube ich, bekannt ist. Erstens, er war schon mal da, dann hat er das Race Round Niederösterreich schon öfters gefinisht, das Race Round Austria, und gewinnt da das Ultracycling Dolomitica als Unsupported-Fahrer vor den Supported-Fahrern. Und ich muss sagen, es hat mir heuer so taugt mit ihm zum Fahren, weil der beschleunigt einfach bergab in jeder Kurve. Und ich habe genau gewusst, es wird mich zerstören. Und wer schon mal dann den Gavia-Pass gefahren ist vor Bormio, da fährt man ewig lange gerade. Da hat es nicht mehr so 3, 5, 10%, und man merkt nicht wirklich, dass es bergauf geht. Und da habe ich dann versucht, dran zu bleiben, und das habe ich auch geschafft. Auf dem Gavia-Pass auf ist aber komisch, weil es ein bisschen langsamer gefahren. Ich weiß ja nicht genau. Ich glaube, er fährt sehr viel nach Gefühl. Das hat man irgendwie gut getan. Und den Gavia-Pass, wie wer die Strecken schon mal gefahren ist, der weiß, dass das wirklich, es ist ungefähr 70% Schlaglöcher und 30% Asphalt.
Ist der Tunnel, der in der Abfahrt recht weit oben ist, der so, glaube ich, 200 bis 300 Meter lang ist mit einer Kurve drinnen, ist der schon beleuchtet mittlerweile oder immer noch stockdunkel, wo du die Kurven quasi nur noch Gehör fahren kannst, wo du dann hörst, ob du eher links oder rechts an der Wand bist?
Nein, der ist natürlich unbeleuchtet. Also das gehört auf jeden Fall dazu und man weiß immer nicht, ob Schlaglöcher drinnen stehen und dann hört man immer wieder Geschichten, dass irgendwelche Rehe, also Wildtiere im Tunnel stehen und ich nehme ja jedes Jahr, das ist immer so eine Challenge, den wir uns für den Gaviapass vornehmen, dass das Auto so folgt, dass sie im Tunnel hinter mir herfahren, damit ich Licht habe. Aber es hat noch nie funktioniert. Also man fährt wirklich in den Tunnel rein und ist halt voller Adrenalin und bremst dann im Tunnel, weil man einfach nicht sieht, wohin das man fährt. Allerdings muss ich sagen, dieses Jahr ist eben der Robert Müller vor mir gefahren und hat mir zumindest ein bisschen ein Licht gegeben. Und wer die Gavia-Abfahrt kennt, der weiß, das ist eine einspurige Straße, da kommen Motorradl entgegen oder da kommen irgendwelche Busse entgegen. Also es ist extrem gefährlich und da bin ich ihm gefolgt und er hat wirklich bei jeder Kehre einfach immer draufgedrückt und mein Glück war dann, ich bin echt so froh, ich habe mir einen Carbon-Floschenhalter aufs Radl montiert, der die Floschen nicht so gut hält. Und das heißt, wenn man dann über den Gaviapass oben fährt, dann rüttelt es quasi immer die Floschen raus. Und dann ist mir die Floschen aus meinem Floschenhalter rausgefallen. Ich habe eher so nachgeschaut, bin voll durch ein Schlagloch durch, also schon ganz weit unten. Und dann habe ich zum Glück einen Botschen gehabt und habe nicht mehr den Robert Müller nachfahren müssen. Und ich habe mich dann 10 Minuten erholen können, bis dann das Auto, also mein Versorgungsauto daherkommt.
Das heißt, du hast dann den Reifen defekt gehabt und hast stehen bleiben müssen oder bist du noch langsam vorwärts irgendwie weitergefahren?
Naja, zuerst, wie ich den Reifenplatzer gehabt habe, bin ich dann noch, zum Glück war es halt das Hinterrad, bin ich dann noch mit, was weiß ich, 70 km/h, keine Ahnung, wie lange das man da ausrollt, dahin gefahren, aber dann bin ich natürlich stehen geblieben, weil das hat ja überhaupt keinen Sinn. Also da Richtung Afrika, das ist das einzige Flachstück, also wenn man es einmal bis dorthin geschafft hat, dann kommt eigentlich die einzige Abwechslung, dass man mal flach dahin fahren kann und wenn man Radl mit einem Aufleger hat, dass man sich auf dem Aufleger legen kann, aber das hätte überhaupt keinen Sinn gehabt. Außerdem sind dann die Laufradl hin. Und von dem her habe ich auch gar nicht ungern gewartet, muss ich sagen.
Das wäre mein Einwand gewesen, du als Privatsportler ohne große Sponsoren dahinter kannst du es halt auch nicht leisten, da am Carbon-Laufradl kilometerlang dahin zu fahren, in der Hoffnung, dass irgendwann einmal ein Auto kommt.
Nein, ich könnte es mir natürlich schon leisten, aber es ist halt so, dass ich nach wie vor noch immer Felgenbremsen habe und meine Carbonlaufradl sehr gern gebraucht irgendwo kauf und der Markt für Felgenbremsen Carbonlaufradl, der wird langsam ein bisschen dünn, da müsste man dann fast ein ganzes Radl kaufen, also das war dann eher das Problem, sonst hätte ich es schon gemacht.
Nachdem du den Straps sein Lager leer gekauft hast.
Ja, vor allem, es gibt bald wirklich keine mehr, du müsstest dann, wenn du ein neues Radl kaufst, auch auf Disc Brakes umsteigen und ob du das willst, ist die Frage.
Passend zum Thema Laufräder, ich war am Wochenende beim Straps was abholen und sehe da, die Anna Kofler ist gekommen und hat im Straps in Lex seine Scheiben zurückgebracht. Also die ist jetzt auch wieder zum haben beim Straps im Keller.
Ja, und Lukas, ich würde dir sowieso sagen, wie in der Schweiz Trainingslager war, vor meinem 14-Stunden-Rekordversuch im Juli in St. Moritz, das war zur gleichen Zeit, wo das Race Across the Alps, ich habe sie ja aus St. Moritz mitverfolgt, habe ich beim Trainieren in der Schweiz die ersten paar Radlfahrer, die ich überholt habe, waren Triathleten mit Zeitverhöhung und hinten einer Scheibe drinnen, die in Benina Boss aufgefahren sind. Ich würde es jetzt einfach gern so stehen lassen. Ich weiß nicht, wie das passieren kann, aber vielleicht solltest du auch mit der Scheibe beim Race Across the Alps fahren. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausholen. Dann wärst du vielleicht bei Rob in technisch überlegenen Robert Müller aufgrund eines guten Speeds nachkommen.
Also es gibt definitiv Leute, die mit einer Scheibe beim Race Across the Alps an den Start gehen. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine Scheibe war, aber ich bin mir auf jeden Fall ein Zeitfahrradl. Das muss bei meiner zweiten Teilnahme gewesen sein. Da fahre ich den Mortirolo und da überholt mich am Aufleger auf der Abfahrt von Mortirolo der Rainer Steinberger mit einem Zeitfahrradl. Und das hat sich voll ausgezahlt, weil ich habe dann bis zum Ofenpass gebraucht, bis ich ihn dann wieder eingeholt habe.
Aber ob er bergauf damit gefahren ist, weißt du nicht. Oder ob er oben gewechselt hat.
Nein, das weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass es nicht gemacht hat, weil wer schon mal am Mortirolo gefahren ist, also der dann im Übrigen der Bass ist, der nach dem Afrika-Bass kommt, der, glaube ich, also ich baue mir immer 32er Kassetten hinten drauf und habe vorne ein 34er Kettenplattel und fahre mit der Übersetzung dann auch noch oft im Wege tritt.
Ich weiß nicht, jetzt ist ja die Technik der Automobile auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber wie ich dort gefahren bin, es hat immer nur noch verbrannten Kupplungen gestunken. Die Autos sind am Straßenrand gestanden und von den entgegenkommenden Autos hat es noch verbrannten Bremsen gestunken. Also die Autos werden dort wirklich brutal gefordert, weil die Steigung ist ja durchschnittlich am Mortirolo, glaube ich, 12% auf 15 Kilometer. Stimmt das so?
Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist wirklich, teilweise ist es echt sehr abartig. Also es ist nicht so steil wie der Monte Zoncolan, aber es ist einfach auch wieder das, man fährt da zuerst das Stilfserjoch, dann den Gavia-Pass, dann fährt man da über den Afrika drüber und dann kommt der Mortirolo, er gefällt mir irgendwie ganz gut, weil man hinfährt und man weiß, so, man muss schauen, dass man eine hohe Trittfrequenz hat, weil sonst kommt man da nicht drüber. Also vielleicht, dass irgendwelche besseren Fahrer sie denken, sie müssen da irgendeine bestimmte Wattzahl fahren, aber ich glaube, man soll sie einfach hinsetzen und schauen, dass man mit einer hohen Trittfrequenz drüber kommt. Und wenn man dann nämlich noch bei Tageslicht am Mortirolo oben ist, dann weiß man hat eine sehr gute Zeit beim Race Across the Alps.
Ich habe jetzt nebenbei den kurzen Faktencheck gemacht, nur damit wir da jetzt nicht Fake News verbreiten oder, wie man auf gut oststeirisch sagt, Gerüchte. Es sind 12,2 Kilometer Länge und dabei 1360 Höhenmeter. Also ich will jetzt nicht nachrechnen, aber es sind halt deutlich über 10% Durchschnittssteigung. Ist wirklich einer der allersteilsten Berge und deswegen auch fahren die Betreuerautos, die Begleitautos nicht dem Radlfahrer mit 5 km/h hinterher, weil das natürlich die Kupplung oder das Getriebe nur sehr schwer verkauft hat.
Ja, also es ist im Allgemeinen so, dass die Autos, also es ist ein bisschen anders wie bei anderen Langstreckenrennen, die Autos müssen nicht immer eigentlich hinterherfahren. Es ist ja so, dass man sehr viel Zeit in der Nacht eigentlich allein bergauf fahren kann, wenn man das will. Also das finde ich macht es dann auch ganz angenehm, weil man halt die Möglichkeit hat, wirklich hohe Alpenpässe mehr oder weniger allein im Dunkeln dann auch zu fahren. Und vielleicht noch was zum Mortirolo, es ist irgendwie so, dass sehr viele Leute glauben, der Mortirolo ist beim Race Across the Alps so mehr oder weniger die Hälfte oder der Halfway Point. Aber ich habe mir, seit meiner ersten Teilnahme, oder ich habe es da schon irgendwie gewusst, dass ich mir erst denken soll, dass ich quasi am Bernina Pass dann die Hälfte habe, weil der Bernina Pass ist dann der tatsächliche Scharfrichter irgendwie. Weil beim Mortirolo, den kann man sich irgendwie so gut vorstellen, da weiß man irgendwie, boah, es ist Stahl und es geht Kehre für Kehre auf. Nur beim Bernina Pass ist dann einmal so, du kommst dann wieder, du fährst wieder über den Afrika drüber und dann kommt das wunderschöne, also die Abfahrt dort, da kommst du in ein wunderschönes Tal und dann geht es um nach Tirano und dort ist es bei jedem Nacht und dann kommt der Bernina Pass, von dem ich jetzt auch nicht genau weiß, wie hoch das ist oder wie viele Höhenmeter das sind, aber er ist extrem lang. Also ich glaube, es sind fast 35 Kilometer. Es kommt einmal so ein Anstieg, dann fährt man wieder flach. Und dann kommt eine breite Straßen, wo man nicht die ganze Zeit Kurven macht, sondern der eher für Autos ausgebaut ist. Und da ist man eben ewig unterwegs. Und vor allem, so wie heuer, wenn man sie komplett abgeschossen hat, weil man einfach die ganze Zeit am Limit gefahren ist, dann wird der Berg richtig brutal. Dann kann man sich nicht einmal mehr richtig freuen, wenn zum Beispiel ein Freund zu Besuch kommt, um am Bernina Pass ein bisschen zu motivieren oder so.
Hast du geputzt?
Ja, sicherlich.
Was? Okay. Weiter geht's, gell?
Ja, bei der Aero-Überschuhe. Du bist der Beste.
Sicher.
Denk schon. Passt. Große Scheibe ist drinnen.
Danke.
Passt.
Danke fürs
Mitfahren. Bravo, geht schon. Weiß nicht, ob das wissen wir jetzt 20 Minuten fuhren, war der Müller.
Ja.
Und dann waren ein, zwei Minuten, der hat sich gesegnet, der Kaufmann.
Führt der Müller?
Nein, der Müller ist Vierter.
Echt, okay, wer ist denn noch alles?
Die ersten drei, die haben wir, da sind wir gerade mit dem Auto aufgefahren, sind die oben gefahren. Der Hofmeister, eh der Titelverteidiger. Und
Schranz.
Zwei waren nicht gesehen gefahren, die sind wirklich Kopf an Kopf gefahren. Und der Müller war Vierter. Genau. Und ihr wart zuerst Sechster unten ein und jetzt geht die Achter, kann das sein?
Ja. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Ne? Wir botschen und dann sind wir uns gefahren. Dann war er lang allein.
Okay. Hallo. Hey, alles Gute, bravo.
Danke.
Schau, wir fahren jetzt mal. Wieso das?
ich wollte euch was mitbringen. Schaut
aus, ich sehe gerne aus nach dem Stieg.
Und man hört es rascheln im Pacecar und ich möchte sagen, ich bin 900 Kilometer von diesem Pacecar entfernt. Das heißt, wenn genascht wird im Pacecar, es liegt nicht nur an mir, sondern es liegt einfach am Konzept Pacecar. Da wird einfach genascht.
Boah, ich weiß gar nicht, ob die zwei so viel genascht haben, weil ich bin heuer zum ersten Mal mit zwei Leuten gefahren, weil unser dritter Betreuer ausgefallen ist, ganz kurzfristig. Und man kann das Rad da zu zweit fahren. Allerdings sollte nicht der ausfallen, der die Strecken kennt und sich mit der Strecke beschäftigt hat.
Ja, bitte. Ich meine, du hast jetzt vorher mir fast die Überleitung weggenommen. Du hast jetzt schon auf den Einspieler hingewiesen. Aber es ist ja davor noch ein bisschen was passiert und das haben wir jetzt im Einspieler gehört. Du bist dann irgendwie anscheinend ein Stickerl ohne Betreuung gewesen, weil da irgendwas nicht ganz optimal funktioniert hat.
Ja, wobei ich sagen muss, dass das jetzt es war blöd und ich bin ein leicht nervöser Typ, würde ich sagen, beim Radlfahren, aber es hat jetzt dann eigentlich das Rennen nicht beeinflusst, weil ich habe auch gar nicht so viel Zeit verloren, kommt mir vor. Ich bin dann eben wieder in eine super Gruppe gekommen, mit der ich da gefahren bin. Und dann ein anderer Fahrer, der Tiroler, der Frederik Pascalin, glaube ich, hat der geheißen, der hat mir dann auch was zu trinken gegeben. Also ich wollte dann nicht was zum Essen haben, weil mir das ein bisschen unangenehm ist, wenn man dann bei den anderen Leuten quasi, weil man ist ja auch für sich selbst verantwortlich. Aber das ist dann auch recht fair abgelaufen, muss ich sagen.
Aber das heißt, ihr habt den Reifendefekt repariert und dann bist du weitergefahren, aber das Team hat den Weg nicht ganz richtig erwischt.
Ja, genau. Und also ich weiß jetzt nicht genau, wie es hergegangen ist, aber oder wie die Abfolge war, aber das Race Across the Alps macht so eine Runde. Also das heißt, man fährt über den Martirolo drüber und kommt dann wieder quasi vor dem Aprica auf die Strecken. Fährt den Aprica zweimal, genau. Und C haben sie gedacht, sie müssen jetzt da abbiegen und sind den Martirolo vor der falschen Seite angefahren und haben das anscheinend. Also es hat ein ziemliches Tempo, also man kommt da schnell voran, aber haben das dann längere Zeit nicht gemerkt und haben mich dann eben wieder verfolgen müssen. Also es war ihnen dann eh sehr peinlich, habe ich den Eindruck gehabt. Aber es hat mich jetzt da eigentlich nicht wirklich gestört. Ich habe es ein bisschen gut gefunden, dass es dann quasi bei der fünften Teilnahme endlich einmal irgendwie mit der Strecken nicht so ganz funktioniert. Also das hat auch gut dazu gepasst irgendwie.
Ja, und apropos Strecken, wir haben jetzt wieder einen Faktencheck gemacht. 37 Kilometer lang ist der Bernina-Anstieg und dabei 1900 Höhenmeter. Und ich bin im Training einmal gefahren, tagsüber, wenn man frisch ist, geht's natürlich, weil er halt nicht so steil ist, aber er ist wirklich lang. Und beim Radler ist es natürlich ganz was anderes, tut man schon sehr, sehr viel Berge und Höhenmeter in die Viers. Es ist sehr kalt, mitten in der Nacht, auf 2400 Meter Höhe. Und wie ich die da begleitet habe, also die Sabine und ich sind von St. Moritz nach oben gefahren. Wir haben dann dort gewartet und ein bisschen die anderen Fahrer angefeiert und uns das Ganze angeschaut und auch die Stimmung genossen. Ich meine, mitten in der Nacht auf so einem schönen Berg in den Schweizer Alpen, das war echt cool. Aber ich wollte dann, wie es halt so erlaubt ist, mit dir die letzten 200 oder 300 Meter mitfahren. Habe mir gedacht, das ist sicher sehr, sehr cool für dich und lenkt dich ein bisschen ab und vielleicht ist es lustig und motiviert dich ein bisschen. Aber du warst dann sehr ruhig oder nicht unbedingt so ganz, mir ist es vorgekommen, du warst nicht so ganz glücklich und positiv, du hast sehr gekämpft, Aufi.
Ich bin eben als Sechster in den Anstieg gefahren und bin oben dann als Achter oder Neunter rausgekommen und die zwei, die mich da überholt haben, die haben halt echt sehr fit ausgeschaut, also die sind da um 3 oder um 4 km/h schneller aufgefahren und ich habe mir zuerst gedacht, die tun da irgendwie flunkern und überholen mich einfach schnell, um irgendwie Stärke zu demonstrieren, aber das haben die nicht gemacht, die sind einfach gleichmäßig da durch aufgefahren und für mich war es dann doch, weil ich dann doch lang nichts gegessen habe, vielleicht da ein bisschen, habe ich dann da auf die Probleme gehabt und ich muss auch sagen, wie ich dann da oben war und dann ziehe ich da ein Kennzeichen mit dem G und dann habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt. Dann habe ich gedacht, welcher Fahrer fährt noch mit aus der Steiermark? Also mir ist es dann schon wieder schnell bewusst worden, aber ich war anscheinend auch ein bisschen daneben. Aber ich glaube, das hat man einfach auch bei so einem Rennen und vor allem ist es auch gar nicht das Schlechteste. Also ich mag das auch nicht, wenn jetzt wer beim Bergauf mit mir mitläuft, weil es ist ja dann doch auch irgendwie angenehm. Also ich weiß jetzt nicht, da ist man über 2 Stunden wahrscheinlich unterwegs ab dem Zeitpunkt. Also da hat man dann nicht mehr so eine Steigleistung. Aber dann ist es ja doch auch irgendwie gut, wenn du in das eine kommst und in das Fahren und selbst wenn es langsam ist, aber du hast einen gewissen Flow, der dann halt nicht so schnell ist, also das taugt mir dann nicht immer so, wenn ich aus dem Außerkrissen wäre. Also ich brauche dann auch nicht immer Unterhaltung mit meinen Teamkollegen oder so. Und vor allem habe ich mich dann jetzt auch nicht mehr so fit gefühlt. Das war mir vielleicht ein bisschen unangenehm, einfach so der Zustand, in dem ich war, weil aber ich habe mich dann schon gefreut. Also es hat mich dann doch sehr geehrt, dass du da gewartet hast in der Nacht und die Sabine.
Vor allem habe ich auch mein Roubaix-Radl für dich bereitgehalten, weil falls es da jetzt Dauerregen gibt, hätte ich dir meine Disc Brakes borgt. Das haben wir früher so ausgemacht. Also wenn es wirklich Weltuntergangsstimmung gibt und deine Felgenbremsen irgendwie zu wenig sind, dann hätte ich da mein Radl borgt. Aber zum Kick war das Wetter, glaube ich, durchgehend ziemlich gut. Und du hast keinen mit den ästhetisch leichten, unkomplizierten, guten Felgenbremsen weiterfahren können.
Der Vorteil wäre halt gewesen, beim Strapsein hättest du dann auf den Felgen halt weiterfahren können. Das wäre dann.
Ja, also das ist bei mir, beim Radler hat es das ja noch nie gegeben, dass es geregnet hat. Ich warte schon einmal drauf, dass wirklich einmal das Wetter richtig schlecht wird, weil die Strapazen sind ja so schon sehr hoch. Und wenn ich mir dann denke, wenn es dann auf dem Bernina Pass nicht 7 Grad hat, sondern 3 Grad und Regen und dann kommt, du bist dann die Abfahrt zwar nicht so lang, aber du fährst dann 600 Höhenmeter runter und du ziehst eine dicke Handschuhe an und innerhalb von wahrscheinlich 12 Sekunden sind die Handschuhe mit 3 Grad kaltem Wasser vor. Ich glaube, dann wird das ganze Rennen noch einmal brutaler. Also dann geht es sowieso, glaube ich, nicht mehr darum, dass man irgendwie schnell ist, sondern ich glaube, dann ist es wirklich eine ziemliche Tortur, der man sich da aus...
2006 hat es vom Start weg geregnet und es hat dann aufgehört am zweiten Tag erst Richtung Umbreilpass. Da hat es bis zum Ofenpass durchgeregnet. Das war weniger Gas.
Ja, ist so ziemlich gerade die schrecklichste Vorstellung, die es so gibt für mich. Also.
Um ein bisschen wieder ins Renngeschehen zu kommen, also über den Bernina bist du dann als Neunter gefahren und dann ist ja nicht mehr weit. Oder?
Ich glaube, das war gleich 9., 8. Ich glaube, da war er dann 8. war auch oben.
Es hat keiner mehr so genau gewusst. Das GPS-Tracking funktioniert ja auch nicht so ganz gut. Genau.
Ja. Stimmt, das GPS-Tracking funktioniert deswegen eigentlich gar nicht.
Sagen wir irgendwas zwischen 5 und 10 warst du halt.
Ja, sagen wir 8. und 9. Das passt dann gut, weil das Duell ist dann blieben. Ja, ich habe mir eigentlich wirklich so ab der Hüfte, wahrscheinlich schon relativ weit unten vom Bernina Pass, wirklich sehr lang Probleme gehabt. Und ich habe in der Zeit echt ganz viel drüber nachgedacht, ob mir bergauf fahren überhaupt gefällt. Also mir war klar, ich kann das Rennen nicht schon fertig fahren, aber jetzt nicht mehr in einem gar so großen Tempo. Und ich habe mich dann auch ganz lang versucht, an das die Gedanken zu gewöhnen, dass es jetzt vielleicht das letzte Mal ist, dass ich das fahre, weil es echt so, so hart war.
Das hat der Rainer Bob schon vor 10 Jahren gesagt.
Ja, das stimmt. Also das stimmt. Und ich habe mich dann aber auch sehr schnell wieder umentschieden. Also so ungefähr kurz vorm Reschenpass waren die Gedanken dann wieder weg.
Also du fährst nächstes Jahr wieder. Bist du schon angemeldet?
Ja, das ist nämlich auch, am Anfang war es immer gleich, wann man sich eigentlich anmeldet. Und ich glaube, jetzt tut man sich schon früher anmelden. Also ich bin noch nicht angemeldet, aber ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es wieder was wird.
Bewerben musst du dich nicht mehr, oder?
Nein, bewerben muss ich mich nicht mehr. Es ist jetzt sogar so, dass die Moderatoren mittlerweile schon meinen Namen kennen.
Bist ja in einer Zeitungszeile gestanden. Schon.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Tiroler so viel die in Graztal von der Garnen Zeitung lesen, wo das wahrscheinlich erschienen ist.
Im Bezirk Hartbergteil. Okay. Ja, aber das heißt, um jetzt das Rennen noch kurz so zu Ende zu bringen, in der zweiten Hälfte ist jetzt nicht mehr ganz so viel Außergewöhnliches passiert, oder du hast quasi deinen Rhythmus gehabt, du bist das jetzt unter Anführungszeichen solide fertig gefahren?
Naja, also für mich ist eigentlich immer die zweite Hälfte dann auch irgendwie die schönere Hälfte, weil wenn man dann über den Berniner Pass drüber ist, da kommt dann eben die 600 Meter Abfahrt und dann geht's auf den Albuler Pass und ich finde, das ist immer so das Ding, wo ich dann wirklich merke, warum ich das Rennen auch gern fahre. Da geht's dann wieder nur 500-600 Höhenmeter, so wie die Anstiege in der Oststeiermark auch sind, bergauf. Und dann kommt man in so wirklich ein wunderschönes Hochtal und da kann man dann einmal sein Team vorschicken. Und wenn man dann da fährt und es ist sternenklarer Himmel und man schaut sich um und der Mond ist relativ gut, dann merkt man überhaupt erst, wo man eigentlich ist. Und ich glaube, es gibt halt sonst nicht, mittlerweile gibt es das natürlich schon bei Unsupported-Rennen, aber man kommt halt sonst einfach nicht dazu, dass man dann in so einem Tempo irgendwie solche Straßen fährt. Und da kommt dann so ein Hospiz, da zieht man sich dann meistens Beinlinge an und eine Windjacke und dann kommt die Albuler Abfahrt, da geht es 1200 Meter bergab, da fährt das Auto hinterher und man hat quasi die ganze Straßen für sich allein und das Auto leuchtet einem aus, man hat am Garmin quasi den Track, weiß ungefähr, wo die Kurven kommen und fährt das quasi mehr oder weniger so schnell, wie es geht, bergab. Und das ist dann halt schon das, was das Rennen dann eigentlich irgendwie ausmacht.
Das so wie ich mir jetzt auch gedacht, ich bin den Albuler Pass dreimal bergab gefahren beim Rennen damals und heuer habe ich es erstmals tagsüber gesehen und das ist eins der absolut schönsten Täler überhaupt, das ich bis jetzt jemals gesehen habe, die Albuler Abfahrt, die du in der Nacht beim Race Across die Alps fährst, wenn man die tagsüber in die Gegenrichtung bergauf fährt oder so, das ist echt ein Traum. Und ja, wenn du das auch in der Nacht ein bisschen siehst oder beim Mondlicht, glaube ich, ist das wirklich eine unglaubliche Stimmung.
Also ich habe es davor noch nie bei Tag gesehen und ich habe mir zum ersten Mal die Fotos von dir angeschaut, wie du da die Fotos postet hast und mir war das nicht bewusst, dass da, also mir war schon beim Bergabfahren bewusst, dass da so eine kleine Betonmauer ist, aber mir war das nicht bewusst, dass es dort, ich weiß nicht, wie viel Meter oben geht, 50, 60 Meter. Und ich glaube, es ist gut, wenn man beim Race Across the Alps teilnimmt, nicht weiß, wie es dort ja ausschaut, sondern das einfach nur genießt, weil ja jetzt, also es ist dann beim Bergabfahren natürlich, ist es dann nicht so die Umgebung, die auf einen einwirkt, wenn man mit 15 km/h bergauf fährt oder 7 km/h bergauf fährt, dann kann man das natürlich alles sehr gut wahrnehmen, aber dort ist es halt wirklich einfach, dass da ist mehr oder weniger Alpenbossstraßen für einen gesperrt, dass man da durch und fahren kann. Und nach der Abfahrt kommt, finde ich, einer der schwersten Tal. Also man denkt sich dann, man fährt flach nach Davos um mich, aber der Streckental ist ungefähr so flach, wie es Lesachtal ein Tal ist. Also man fährt da 1000 Höhenmeter, die man, glaube ich nicht, also ich glaube, es sind 1000 Höhenmeter, oder es fühlt sich zumindest so an, die man wirklich überhaupt nicht einschätzen kann irgendwie. Du denkst, es ist flach und es geht dahin, aber man kommt nicht vorwärts irgendwie.
Wie warst du von den Platzierungen her? Hast du noch quasi Konkurrenten um dich gehabt? Hat es da noch Duelle gegeben oder bist du an deinem circa 8. bis 9. Platz, das keiner so genau weiß, blieben?
Naja, es war bis jetzt, also bis zu dem Jahr war es eigentlich immer so, dass sie die Platzierungen relativ früh irgendwie schon ausgestellt haben und die haben sie dann einfach nur auseinandergezogen. Aber heuer hat es wirklich ganz viel Wechsel gegeben und ich habe mich dann halt mit der einen Person, die quasi aus der Spitzengruppe, die so wie wahnsinnig losgestattet ist, irgendwie duelliert und der hat mich halt immer wieder eingeholt und ist dann stehen geblieben und hat was gegessen oder sich die Jacken angezogen und am Fluela-Pass holt er mich wieder ein und fährt kurz neben mir und sagt dann zu mir, ich isse jetzt was und dann ziehe ich mir Jacken an, aber wir sehen uns eh gleich wieder. Und ich bin halt weggefahren und habe mir gedacht, naja, das finde ich jetzt schon ein bisschen unerhört. Und ich bin dann halt weggefahren und habe mir gedacht, das finde ich halt ein bisschen unerhört. Also das möchte ich jetzt nicht mehr, dass mich der nochmal einholt. Und ich muss sagen, das war dann auch ein sehr netter Motivationsschub irgendwie und bin dann halt über den Fluela-Pass drüber. Das, was heuer auch nicht war, normalerweise war, wenn man beim Fluela-Pass Richtung Ofenpass fährt, immer so ein Techno-Festival. Das hat mir immer sehr gut gefallen, weil da dann so ein Zeltplatz war und das war sehr laute Techno-Musik und das haben Leute noch heraus und tanzt. Das war heuer leider nicht. Und dann kommt eh schon quasi der Ofenpass und über den, wie weit es dann ist, nämlich 3000 Höhenmeter, habe ich eh schon erwähnt.
Bist du da noch eingeholt worden nach dem Jacken anziehen oder hast du das dann als Ansporn genommen und bist vorn geblieben?
Nein, ich bin vorn geblieben. Es war heuer zum ersten Mal, dass ich ein Duell auf dem Ofenpass mit einem LKW-Fahrer gehabt habe. Der hat sich anscheinend durch mich behindert gefühlt und ist dann, also es war so ein Sattelschlepper. Der hat sich irgendwie behindert gefühlt und ist dann wirklich am Ofenpass, hat er mich dann überholt und ist mitten am Ofenpass, also auf der Straße stehen geblieben, so dass ich hinter ihm stehen geblieben habe müssen und er ist dann ausgestiegen aus dem Auto, aus dem LKW und hat zurückgeschimpft und dann stehst du da nach, ich weiß nicht wie viel, 18 Stunden Fahrzeit und irgend so ein LKW-Fahrer quasi verhindert das Weiterfahren. Das war dann eigentlich mein Problem auf dem Ofenpass. Aber den Fahrer habe ich dann nicht mehr gesehen. Also das ist dann auch schön irgendwie, wenn man dann zum Umbreitpass kommt, der ja wunderschön zum Fahren ist, vor allem herunten, da kommen dann auch so...
Jetzt, wo die Schotterstraßen asphaltiert worden ist, weil es war ja eigentlich lange Zeit immer so eine Naturstraße, weil es ein Nationalpark oder ein Schutzgebiet ist.
Ja, also ich habe gehört, dass er mal unasphaltiert war, aber mittlerweile ist er ganz asphaltiert.
Paul Lindner ist sicher 15 Jahre im Schotter gefahren.
Wahrscheinlich, und ich hätte nie gehört, dass er einen Botschen gehabt hat. Also dürfte er relativ eine gute Schotterstraßen gewesen sein. Aber es ist dann super, weil du siehst so weit oben beim Umbreilpass und dann schaust, also oder ich mit meiner nervösen Art irgendwie, habe dann die ganze Zeit oben geschaut und habe dann gewusst, dass ich quasi safe bin und meinen 8. Platz in dem Jahr oder 9. Platz, ich weiß jetzt gar nicht, ziemlich sicher habe.
Aber du hast ja gesagt, auf Platzierungen schaust du bei dem Rennen, wo du weißt, dass unter Anführungszeichen Stärkere am Start sind, gar nicht so, sondern du schaust schon auf deine eigene Zeit und vergleichst dich hauptsächlich mit dir selbst.
Ja, das ist natürlich schon, aber im Rennen, glaube ich, hat man das einfach immer, dass man, vor allem wenn es dann so weit geht, weil es wie, also wenn du zur gleichen Zeit quasi an dem Anstieg bist, dann bist du ungefähr gleich stark wie der Gegner. Also es kann dann, glaube ich, keiner mehr so richtig drauflegen. Also das Duell ist dann natürlich schon super. Also ich bin, glaube ich, zweimal Vierter geworden und das hat mich nicht gestört, dass ich jetzt da nicht Dritter geworden bin. Also weil der vierte Platz in dem Ding auch so gut war, aber ich will lieber Vierter, als wie, dass ich Fünfter wäre. Es ist vielleicht eher so
herangehend. Es ist gar nicht so unüblich, wenn man bei Rennen teilnimmt, dass man den vierten Platz dem Fünften vorzieht.
Das stimmt natürlich, aber man würde jetzt auch den dritten Platz dem vierten Platz vorziehen, aber man ist beim Radler, also oder ich war beim Radler einfach immer zufrieden mit der Leistung, die ich halt gebracht habe, weil ich halt immer alles versucht habe, außer vielleicht in dem einen Jahr, wo ich aufgegeben habe, da ist es mir dann zu übern und dann habe ich gesagt, hör ich mal Tirol auf.
Aber wie du im Ziel gelungen hast, beziehungsweise so das Fazit vom Rennen, das hören wir uns jetzt einfach in einer Aufnahme an, die wir heraus recherchiert haben aus den sozialen Netzwerken, denen du ja eher genügsam gegenüberstehst als aktiver. Der Flo und du, ihr seid beide nicht so die großen Influencer. Aber wenn man gut genug sucht, findet man Videos und davon habe ich eins ausgesucht.
Dann war es eine Wahnsinnszeit, 22:41, dann weil die Konkurrenz heuer unglaublich stark war. Neuer Rekord, 20 Stunden, 3 Minuten. Was sagst du dazu?
Ja, Wahnsinn, also es ist dann gleich am Anfang so brutal losgegangen. Ich weiß nicht, ich hab die beste Zeit auf Stiefsee auch aufgehabt und das waren, ich weiß nicht, wie viele Leute von mir. Ja, nein, aber war gut, also. Also zwischendurch, ich muss sagen, ich habe noch nie, sonst bin ich immer losgefahren und bin mehr oder weniger nachgefahren. Und jetzt war eigentlich die ganze Zeit, dass es nicht irgendwie im Bett was gegeben hat, das war echt ganz gut. Also.
Kannst du einschätzen, Leistungen 22:41, bist du schon einmal schneller gewesen?
Ja, einmal war ich 22:23, aber ich muss sagen, also das spiegelt ganz gut mein Fitness. Also das passt voll super. Das Problem, ich bin mit Robert Müller da mitgefahren bis zum Gavi Abi und der hat einfach bei jeder Kurve so andruckt, aber das Abi von mehr oder weniger gleich anstrengend wie es aufgefahren und dann war es eigentlich gut, dass ich Bocci gehabt habe und beim Gavi war es wahrscheinlich am Abrücken fertig gewesen.
Also bist du gut ins Ziel gekommen, das ist wirklich schön, Lukas. Ja, Resümee ganz einfach, wieder einmal eine spannende Erfahrung.
Ja, wobei ich sagen muss, das die härteste Teilnahme war von allen, die ich bis jetzt gemacht habe, eben weil es so lange eigentlich schlecht gelaufen ist. Also es sind dann ein paar Sachen dazugekommen. Von dem her, also das war schon richtig, richtig zart, aber jetzt, wo ich da bin, muss ich sagen,
ich sagen. Das spricht für dich, dass du trotzdem dann gewinnen schaust und das zeichnet eben diese Extremsportler aus.
So schlimm war es nicht, also zum Aufhören, das war immer gut, aber es ist trotzdem irgendwie anstrengend, wenn es dann bald am Berliner merkst, du hast quasi überhaupt einen Aufhören und dann ist es doch noch ziemlich weit, weil den Aufpass habe ich noch nie so anstrengend gefunden und der Trailer Bass, der hat mir immer sehr gut gefallen, der war so brutal, es war richtig Gegenwind. Also war richtig zart.
Ja, die Top-Leute vorne haben gesagt, der Wind war heuer gut, aber die sind natürlich deutlich, also 2 Stunden früher so dran bist und man weiß aus Erfahrung, der Wind dreht an.
Ah, okay, dann bis jetzt habe ich bei den ersten, also 3 Teilnahmen, wo ich durchgekommen bin, da war eigentlich immer Top-Wetter, da hat es nie irgendwie genieselt oder so. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass es nur schlechter Wind war. Also.
Okay, aber letztendlich alles gut, Lukas Kienreich, wieder Top 10, tolle Leistung, tolles Ergebnis, bravo. Tolle Performance des Steirers.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wir wollten dir eigentlich die Möglichkeit geben zum Cop-Out, dass du nicht drüber sprechen musst, aber im Off sagst du uns, warum fragst du mich nicht, warum ich aufgeben habe damals? Also fragen wir dich, warum hast du aufgeben damals, wenn du das erzählen willst? The floor is yours.
Ah, danke. Ja, nein, ich war Pizza essen und normalerweise ist immer Pizza Margherita und dann habe ich 4 Tage vorm Rennen eine Meeresfrüchte-Pizza gegessen und dann habe ich Durchfall gehabt. Und das, dann braucht man eigentlich nicht an den Start gehen, aber was gut war, ich war überhaupt nicht aufgeregt am Start, weil ich mich nur auf meinen Morgen konzentriert habe. Es hat was Positives auch gehabt. Aber es ist dann halt leider nicht so lang gegangen, weil ich war gut unterwegs, aber wenn du dann halt immer wieder Pause machen musst, ist das dann durchaus demotivierend. Also Pizza Margherita ist die beste Pizza.
Dann nehmen wir noch einen praktischen Tipp mit.
Und nutzen es gleich als Schlusswort. Pizza Margherita ist die beste Pizza.
Der Abschluss war jetzt zwar genial, aber ich wollte noch eins vorlesen, was ich mir auf meinem Notiztitel aufgeschrieben habe. Erstens, bitte ruft alle an, die in Graz wohnen, bei Veloblitz, wenn irgendjemand eine Lieferung hat oder was abholen möchte oder eine Zustellung braucht. Es kann sein, dass der Lukas Kienreich abhebt und die Anna Kofler zustellt. Es kann auch umgekehrt sein. Also, ihr seid schnell und sehr nette Leute, die dann an der Haustür warten und was entgegennehmen oder was bringen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, am 29.10. gibt es von mir noch einen Vortrag in Baden und am 15. November wird es dann in Graz einen geben. Das heißt, falls jemand einmal einen Vortrag anschauen möchte, was mich sehr freuen würde, einfach auf meiner Homepage unter christophstrasser.at für alle Details nachschauen. Und jetzt da kommen wir wirklich zum Schluss.
Pizza Margherita ist die beste Pizza.
Und Pizza Donner ist die zweitbeste Pizza.